Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes stehe ich heute hier vor euch mit einer Botschaft, die er mir gegeben hat. Guten Morgen, sage ich einem jeden, die Gemeinde und auch jeden Besucher, der heute neu ist hier. Ich freue mich darauf, in den nächsten 20 Minuten oder 30 Minuten, wie lange es dann dauern mag, mit euch gemeinsam einen Ausflug zu machen. Ich möchte euch einladen, mit mir diesen Gottesdienst irgendwie zu erleben, euch irgendwie hineinzugeben. Es ist nicht einfach für einen Menschen wie mich, eine Predigt vorzubereiten. Ich habe den ganzen Tag setze ich mich mit Kollegen aus, wo es knallt und wo es macht und wo es tut und wo es weh tut und wo es laut wird, wo man nicht viel Zeit an Geistliches zu denken hat. Man fühlt sich am Schlusse des Tages geistlich ausgelaugt und oft sehr schuldig. Und dann habe ich einen Weg gefunden in meinem Leben. Und dazu möchte ich euch heute mitnehmen. Habe ich einen Weg gefunden in meinem Leben, dass ich, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause bin, nach Gott zu Besuch gehen kann. Ich klopfe an seine Tür, tuck, tuck, tuck. Er zeigt mir, setz dich. Jesus ist Schreiner und er kann vieles in meinem Leben verstehen, das weiß ich. Er kommt dazu und manchmal reden wir nicht viel. Aber Gott ist da. Es tut so gut, dass ich bei ihm einkehren kann. Heute Morgen hat meine Frau den Fernseher angestellt, als sie aufgestanden ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich gehe in die Küche. Und weil ich war noch nicht fertig. Und ich durfte wieder bei Gott zu Besuch gehen. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich gehe mit dir in diesen Gottesdienst. Und dafür bin ich dankbar. Martin, kannst du den Text einmal anmachen? Es nannten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagt aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht das Verlorene nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird euch auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen wiedergefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude von den Engeln vor Gott über einen Sünder, der Buße tut. Der heutige Bibeltext, kannst den Text ruhig anlassen, Martin, wenn du möchtest. Der heutige Bibeltext, hast du den nicht ganz in Form, dass der auf den ganzen Bildschirm geht? Ah, geht nicht, also, sorry. Na ja, dann ist gut. Der Bibeltext heute hat uns zwei Geschichten präsentiert. Jesus erzählte zwei Geschichten. Und dieses Gleichnis erzählte er der Volksmenge, die ihm verfolgten oder mit ihm liefen, und aber auch den Pharisäern, die dazu stießen und irgendwie aufmüpfig wurden und versuchten, also knurrig zu sein und weiß ich was, und seinen Jüngern. Und es ist hochinteressant, diese Geschichte in Tichosen zu gucken. Tichosen nimmt uns mit auf eine Reise. Und wir dürfen es irgendwie so hautnah miterleben. Wir dürfen die Emotionen und alles, was so irgendwie entstehen darf und entsteht, wenn Menschen so zusammen sind und enttäuscht werden oder Freude erleben oder weiß ich was, die sie so erleben. Und der große Jakobus, der sagt dann nachher, als er den Lazarus auferweckt hat, sagt er, der große Jakobus, der Jünger, sagt er: Boah, das war Kino, ja. Und dann: Ja, aber das steht ja doch alles in der Schriften, sagt ein anderer Jünger. Und dann sagt der große Jakobus: Ja, das sind ja nur schwarze Worte auf ein weißes Papier oder auf eine Schriftrolle. Geht uns das nicht oft so? Wir lesen und lesen und lesen die Bibel jeden Tag. Und es sind nur Worte. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es ist ein lebendiger Gott, der darauf wartet, dass wir uns zu ihm setzen. Wir dürfen in dieser Filmserie quasi hautnah miterleben, wie Jesus es so frustrierend manchmal findet, dass die Leute es nicht begreifen, dass es alles für sie nur leere Worte sind. Und Jesus geht es darum, diesen Auftrag, diese Mission, mit der er gekommen ist, die Leute irgendwie wahrzumachen. Jesus ist gekommen, um die Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und das will er uns doch wie jeden Tag neu beibringen. Die Botschaft von der Erlösung der Sünden. Es interessiert ihm nicht, wie anstrengend es ist, wie viel es kostet, wie viel Aufwand es ist. Es interessiert ihm überhaupt nicht, ob es gefährlich ist oder lebensgefährlich ist. Dafür kam er. Dafür scheute er keine Mühe und ging bis ans Kreuz auf Golgatha. Es machte ihn so traurig und auch oft psychisch so fertig, dass die Jünger es nicht begriffen. Jesus war es ganz wichtig, die Menschen zu erklären, wie ihr Zustand war. Er wollte sie ins Bewusstsein prägen, dieses Verlorensein. Das wollte er aufzeigen. Mit 21 Jahren habe ich mich bekehrt. Mein Cousin, auch Sigrids ihr Cousin, wurde ermordet beim Spielen. Der Vater hatte den Revolver auf den Kühlschrank gelegt, als er nach Hause kam. Und diese kleinen Buben, die waren 5 und 6, und haben dann den da runtergeholt, den Stuhl angestellt, den vom Kühlschrank geholt und haben mit diesem Revolver gespielt. Und dann ist mein Cousin durch im Herz erschossen worden. das war so schrecklich für mich. Ich war ein Rebell. Ich wollte nichts von Gott. Und ich war so aufgewachsen. Mein Vater war immer ein Rebell. Aber diese Nacht hat Gott mich gefunden. Und diese Nacht konnte ich, Jesus Christus, konnte ich Gott mein Leben übergeben. Und 2 Monate später waren wir auf einer großen Jugendfreizeit. Und da war ein Redner und der hat aufgerufen, ich brauche 100 junge Leute von euch, die das Evangelium in Paraguay verkünden. Dann werden wir Paraguay in so und so viele Jahre evangelisieren. Und ich habe damals das Versprechen abgegeben, Gott, ich bin einer. Ich bin kein Stratege. Ich überlege mein Leben nicht, ich plane mein Leben nicht im Voraus. Ich lebe mein Leben einfach und es komme, wie es dann kommen muss. Als ich irgendwann Jahre später gemerkt habe, was passiert war, dann habe ich diese Allmacht Gottes in meinem Leben gesehen. Ich war etwa ein halbes Jahr später auf der Bibelschule gelandet, als ich dieses Versprechen abgab. Ich habe 3 Jahre diese Bibelschule besucht, mit Anita zusammen. Wir haben im 3. Jahr geheiratet. Wir sind nach Kolonie Friesland gezogen. Und nach ungefähr 6 Monaten in Friesland habe ich als Evangelist gearbeitet. Kannst du mal die Karte da einmal an der Wand von Maps? Ich möchte euch einfach nur zeigen. Also hier ist Kolonie Friesland in Paraguay. Kannst du einmal klein und dann wieder groß machen, dann können Sie ein bisschen sehen, wo es... Noch. So, das ist Paraguay. Und hier ist Asunción, die Hauptstadt. Und hier liegt Friesland. Also ungefähr so, früher war der Weg ungefähr 300 Kilometer. Heute ist hier direkt eine Straße dahin. Aber tun wir jetzt wieder groß. Und hier haben wir dann, hier in Friesland, sind wir dann gelandet nach unserer Bibelschulezeit. Wir hatten unser Geld einfach aufgebraucht. Wir waren in der Bibelschule nicht zu Ende. Aber wir hatten 6 Semester studiert. Und ich hatte keine Kohle mehr. Und da mussten wir wieder arbeiten. Und dann sind wir nach Friesland gezogen und dann haben wir, nach 6 Monaten, waren wir in der Missionsarbeit angestellt und dann hier in Tuyango, hier in diesem Ort, also aus Friesland raus, wir würden sagen die Autobahn entlang, aber das war damals auch nur ein Erdweg, entlang, hier war die Kirche, fast am Anfang in Tuyango, hier war die Kirche und hier, da war eine kleine Missionsarbeit, da haben wir angefangen. Und dann war das aber alles so jämmerlich und ich war ja ein Draufgänger und wollte ja die Welt retten. Zumindest Paraguay, dazu hatte ich ja Gott ja gesagt. Und dann habe ich mit meinem Schwager dann ein Evangelisationsteam gegründet. Wir haben von Deutschland einen Film, so eine alte Filmkamera, diese großen Dinger, die so aufstehen und dreht da. Und da haben wir dann Filme geguckt. Und also diese Jesus-Filme und ich habe evangelisiert. Wir haben in Tuyango Filme evangelisiert, in Cáceres, wir haben hier in Carolina abgehaben, wir haben San Alfredo, tu mal ein bisschen größer. Und wir haben, das ist hier Bocayatü, also das ist noch ein kleiner Ort. Und hier in Carolina, ja Carolina ist da, ja San Alfredo. Nee, aber hier war noch ein kleiner Ort, da haben wir auch evangelisiert. Und dann tu mal rechts, also hier, so, hier, Rio Uruguay, darum ging es mir. Dann Rio Uruguay wollten wir evangelisieren und die haben uns mit Knüppel rausgejagt. Die sind uns hinterher gewesen mit Schrotflinten, weiß ich was. Wir mussten nur laufen, dass wir da, wir haben dann so von Haus zu Haus dann evangelisiert. Und ich weiß noch immer, als wir dann hier in Bocayatü waren, Dann haben wir abends immer Bibelschule gehabt und Anita, ihre Eltern, die hatten uns ein Motorrad geschenkt, eine CG 125, eine Honda. Und sie ist immer mitgefahren. Ich hatte mir dann einen Helm besorgt, weil ich mal ein Motocross-Fahrer und die musste ja damit immer aushalten. Aber ich hatte einen Helm, aber sie saß ohne Helm da hinten. Ich kam auch nicht auf die Schnapsidee, dass ich ihr auch mal einen Helm gekauft habe. Und irgendeines Tages kamen wir von der Bibelarbeit zurück und dann habe ich schon gesehen, dass der eine da lief und der hatte einen großen Knüppel und der lief extra, dass das Licht so kam. Wahrscheinlich war das alles angelegt und hat den Knüppel, aber der war so groß, er konnte den hinter sich nicht verstecken. Und dann wollte der so eins uns von hinten so eins überhauen. Aber ich bin ja Motocross-Fahrer, ja. Ich war dem, also der kam zu nichts fertig. Danke dir, Martin. Der kam zu nichts fertig. Aber dann habe ich eingesehen, das geht so nicht. So können wir nicht evangelisieren. Ich kann nicht meine Frau, weißt du, in so einer Not, damals haben wir da eingesehen und dann haben wir dann gedreht, dann haben wir einen Pickup gekriegt und weiß ich was. Ja, darum ging es mir nicht. Aber dieses, weißt du, wenn du in diesem bist, du evangelisierst und so vorwärts schiebst und machst und denkst und fühlst, dass du Paraguay retten musst, weißt du, dann scheust du gar nichts. Das ist dir alles eigentlich egal. Du gibst dich in Gefahren, du an Strapazen. Ich habe in Boca Jatú zum Beispiel, gerade von da, wo wir dann kamen, da habe ich eine Kirche gebaut. Ich war jeden Tag da von morgens bis abends da. Wir haben verschiedene Missionsstellen gehabt, aber ich habe da die Kirche aus Holz dann gebaut. Dann manchmal kam da ein Gemeindeglied mir noch helfen. Und solche Sachen. Also, was ich nur sagen wollte, ich kann Jesus gut verstehen, er scheute gar nichts. Das war ihm egal, er hatte eine Mission zu erfüllen und er wollte die Menschen einfach davon überzeugen, dass sie verloren sind und dass sie gerettet werden müssen. Und wenn wir dieses Wort verlieren oder verloren sein einmal ein bisschen so für sich sprechen lassen, dann fallen uns verschiedene Verwendungsmöglichkeiten ein. Verlieren ist leider eine alltägliche Sache, so wie Thomas erst schon gesagt hat, ist ganz besonders jetzt, wo wir älter werden und dann irgendwann, dann finde ich meinen Bleistift nicht mehr und dann haben wir vielleicht Glück, dass wir noch einen Bleistift im Auto haben, aber, oder ich muss mir irgendwo einen leihen und der Bleistift, der liegt da, ja. Aber im Eifer des Gefechts ist das manchmal so, dass wir einfach alles hinter uns gefühlt verlieren. Aber nicht nur Gegenstände verlieren wir. Wir verlieren manchmal auch den Anstand. Wir verlieren manchmal auch die Übersicht. Wir verlieren manchmal auch die Liebe. Wir verlieren vieles, vieles mehr. Man kann auch immer wieder sehen, dass Menschen sich selber verlieren. Einige, die maluchen sich fast kaputt und verlieren sich in der Arbeit. Wenn man einen Handwerker beobachtet und sieht, wie die arbeiten, dann gibt es viele Handwerker, die sich einfach im Detail verlieren. Und die kommen nicht vorwärts, die pulen da rum und pulen da rum, dann drehst du daneben am Rad. Das Wort verlieren bietet uns so viele Möglichkeiten, in unserem Leben hineinzugucken und zu erkennen. Aus der Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten sind die Zöllner und die Sünder, die werden an einem Satz so gesagt, die sich schon längst aufgegeben haben und da auch alles verloren ist. In der Frau und im Hirten begegnen uns Menschen, die mit großem Einsatz versucht haben, und gemacht auch haben, das, was sie verloren hatten, wiederzufinden. Und der Himmel lädt uns ein, mit Gott dieses Wiedergefundene zu feiern. Zöllner, wenn wir das so überfliegend betrachten, sind die großen Gewinner in der Gesellschaft.
Von den römischen Besatzungsmacht haben sie für viel Geld sich irgendwo so ein Zollhaus gemietet. Die Römer verlangten ganz festgelegte Preise für alles, was sie einfuhren oder was reinkam in der Stadt. Und um Gewinn zu machen, um persönlich etwas davon zu haben, mussten sie irgendwie ein bisschen aufschlagen. Und das öffnete bei vielen der Habgier Tor und Tür. Sie machten und taten und rammten Geld zusammen, dass es nicht schlimmer ging. Was die Zöllner in diesem System gewannen, war Macht und viel Geld. Was sie aber verloren, war das Bewusstsein, aufrichtig zu leben. Und das ist das, was Jesus dann auch kritisiert hat. Und dass sie sich illegal an Geld und an Güter anschafften. Verloren gegangen war bei ihnen das Vertrauen, dass das Leben von Gott getragen ist. An die Stelle des Vertrauens trat bei ihnen, ja, wie soll ich das sagen, diese für sie notwendige Sorge um das eigene Leben. Und wenn man einmal so weit ist, dann geraten wir in einem Strudel, der keinen Boden hat, der ins Unendliche geht. Wir müssen unser Leben absichern, wir müssen mehr Geld haben, wir müssen. Zöllner und Sünder, wie schon gesagt, nennt man an einem Satz, das waren dieselben. Verloren haben sie Anerkennung, sie waren nicht mehr respektiert in der Gesellschaft, keiner wollte sie. Verloren haben sie schließlich sich selbst. Nur eines haben sie nicht verloren, die Sehnsucht nach ein sinnvolles Leben. Darum suchten sie die Nähe Gottes. Darum sind sie Jesus hinterhergegangen. Darum sind sie Jesus gefolgt. Die Menschen in unserer modernen Gesellschaft, viele leben nur mit diesem Grundgefühl, also verloren zu sein, alles verloren zu haben. Und dieses hat sehr oft den Anfang in der Pubertät. Da fühlt man sich plötzlich in sich selber oder sich selbst gegenüber fremd. Da verliert man die enge Bindung der Eltern, vielleicht auch der Geschwister und die Geborgenheit des Hauses. Da steht auch der bis dahin vielleicht selbstverständliche Glaube mit einmal in Frage. Wir haben das selber zu Hause erlebt. Das alles muss so sein, damit man es neu für sich selber entdecken kann. Dann ist der Weg richtig. Aber auch immer wieder in unserem Leben kann es uns selber, wenn wir erwachsen sind, passieren, dass wir irgendwo die Mitte verlieren und dass wir ins Schlendern kommen und dass wir unseren Glauben in Zweifel stellen. Jesus sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie wunderbar ist es, sowas zu hören. Und wie wunderbar ist es, wenn da nicht alles kaputt gegangen ist, dann hat Gott die Möglichkeit, wenn dann noch die Tür offen ist, irgendwann durch irgendeine Umstände wieder hineinzukommen in meinem Leben. Ja, genau das ist es dann, was Jesus anspricht, wenn er zweitens von der Suche spricht. Wo dieser Schäfer seine 99 Schafe zurücklässt und sich auf die Suche nach dem einen macht, da sind wir schockiert. Ich weiß es von zu Hause, ich war ja auch so halb Schäfer zu Hause, wir haben das unter Geschwister immer so gemacht. Und dann irgendwann, wir haben ja nicht Wildtiere gehabt bei uns, die so die Schafe gerissen haben, aber streunende Hunde. Und wir hatten extra Zäune, da hatten wir unten, die drehte ungefähr so weit auseinander und da waren natürlich 15 Hektar so ein Stück Land und da hatten wir unsere Schafe laufen, die liefen alle frei und konnten grasen und machen. Aber die Hunde, die kamen da drin und die kannten die Schafe nicht. Das waren niemals unsere eigenen Hunde. Aber die haben dann Schafe gerissen. Manchmal bist du Tage hinterher, dann waren die irgendwo im Wald mit ihrer Wolle festgeklammert oder die waren irgendwo durch den Zaun gekommen. und hatten sich verrissen. Die waren verletzt. Ich kann mir das gut vorstellen von diesem Schäfer, dass er die Schafe dann versucht, irgendwo in eine Schlucht zu hinterlassen und dann loszieht, um dieses Schaf zu suchen. Es tut einem so weh. Aktuell wird auch viel diskutiert im Fernsehen und man liest es in Nachrichten und hört es auch so von Leuten, wenn wir an die Bürger vom Osten Deutschland denken. Die eine DDR-Vergangenheit hinter sich haben und die so sehr gut gewesen ist, diese DDR-Vergangenheit. Es gibt im Osten Deutschland laut Umfrage nicht einmal 10% Menschen, die sich zu einer Kirche zählen. Es gibt in den Osten Deutschland laut Umfrage auch also Menschen, und wenn wir auch in die Politik hineinschauen, die eine ganze Generation, die ist der Demokratie einfach verloren gegangen. Wir müssen hier auch an Kinder denken, Kinder, die weggelaufen sind von ihren Eltern, die ihnen den Rücken gekehrt haben, die jeden Kontakt abgebrochen haben, die alles verloren haben. Ich möchte hier aber auch erwähnen, Menschen, die der Gemeinde weggegangen sind. Vielleicht sogar aus der Kirche ausgetreten. Es ist leider in der modernen Welt nicht selten so, dass es so passiert. Und bevor wir uns auf die Suche machen, sollten wir uns eine Frage stellen. Oder stellen wir uns oft auch die Frage, lohnt es sich überhaupt, sie nachzugehen? Lohnt es sich überhaupt, sie zu suchen? Wenn wir etwa auf einer Wanderung bemerken, so wie Thomas schon gesagt hat, dass wir ein Papiertaschentücher zu Hause gelassen haben, dreht einer von uns um und wird zurück nach Hause eilen, um die Papiertaschentücher. Nein, niemals, aber für ein Handy, wie du schon gesagt hast. Oder für unser Portemonnaie oder für unser Hausschlüssel. Da drehen wir schon um. Aber wer kommt heute schon auf die Idee, für einen Groschen oder eine andere Übersetzung sagt, einen Drachmen sein Haus auf den Kopf zu stellen und zu suchen? Ich konnte nicht richtig herausfinden, wie viel Wert ein Drachmen in der heutigen Zeit haben würde im Vergleich. Bei einem Tier wie das Schaf kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, heute in der modernen Welt würde man eine ganze Suchtruppe zusammentrommeln, um ein Schaf zu suchen. Aber nicht wegen einem Groschen. Wenn Leute von der Gemeinde weggehen, wenn Leute die Gemeinde im Stich lassen, was machen wir dann? Wird einmal nicht mehr erscheinen zum Gottesdienst. Zucken wir einmal die Achseln und dann, ja, er will ja nicht anders. Das kommt bei Gott niemals in Frage. Er hat uns diese Geschichten erzählt. Sie scheuten keine Mühe, diese Leute, um das zu suchen, was verloren gegangen war. Und sie feierten ein Freudenfest mit Nachbarinnen, mit Freundinnen. Wir denken, lieber auf ein Schaf verzichten und 99 sicher haben. Wir sind immer am Rechnen, wir können nicht anders. Wir sind am Abwägen, ob es sich für uns lohnt oder nicht. Aber hier dürfen wir von Gottes Sorge viel lernen. Hier öffnet Gott uns die Möglichkeit, uns selber finden zu lassen. Vielleicht ist es ein ganz neuer Anfang für dich und vielleicht auch etwas, das dich in deinem Leben so weit weggezogen hat von Gott. Vielleicht diese modernen Einstellungen und Fantasien, die so nebenher laufen. Es ist egal, wie es in meinem Leben oder in deinem Leben aussieht. Aber heute sind wir hier, um uns von Gott finden zu lassen. Mit den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten sehen wir die Zöllner als Menschen, die der Gemeinschaft verloren gegangen sind. Und zwar endgültig. Aber wie oft ist es auch in unserer Redewendung so? Ich weiß von meinem Bruder, dass der auch diese Argumente oft so anwendet. Der kann mir gestohlen bleiben. Der hat verschissen. Der braucht sich nicht mehr melden. Und Jesus sagt drittens in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und eure Last leidet, unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe schenken. Ich musste zu Hause ein bisschen schmunzeln darüber, dass er das mit Ruhe schenken hier bezeichnet. Es ist so einfach gesagt. Wenn wir dieses Wort hören und verinnerlichen, dann können wir nicht anders als mit dieser Frau, die da ihren Groschen gefunden hat und ihre Freundinnen einlädt, uns freuen, dass wir zu ihm gehören, dass wir uns finden lassen haben. Dann können wir uns mit Gott freuen. Wir gehören ja selbst zu denen, die Gott einmal gefunden haben. Und das tut so gut, dieses zu erkennen und zu wissen. Wenn wir uns einmal verlaufen sollten, Gott wird nicht aufhören, uns zu suchen, bis er uns gefunden hat. Er ist da und er ist auch heute hier. Und er geht uns nach. Komme, was er wolle.